Bayern 1 präsentiert die blaue Couch. Immer sonntags zwischen 12 und 2 auf Bayern 1. Immer gut informiert.
Und wir sprechen heute über die Todesstrafe. Das ist ein Thema, was immer wieder hier auch in den Medien angefasst wird. Todesstrafe in Amerika. Es gibt immer wieder aktuelle Meldungen. Kürzlich erst haben wir gehört von der zu Unrecht verurteilten Deutschen Debra Mielke, die nach fast 22 Jahren dann doch wieder freigekommen ist. Ganz kurz die Zahlen: In den letzten 40 Jahren sind fast 1500 Menschen in den USA zum Tode verurteilt worden. Einer von ihnen war Cliff Burgess. Hingerichtet wurde er im Juni 1998. Und bei seiner Hinrichtung anwesend war mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Gabi Uhl. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Freue mich, dass ich hier bin.
Frau Uhl, gleich die erste Frage. Was ist denn jetzt, nach so vielen Jahren, immer noch die deutlichste Erinnerung an diesen Tag, an diese Hinrichtung?
Ich glaube, die deutlichste Erinnerung ist, dass ich es unglaublich überheblich fand, dass Menschen im besten Wissen, was sie tun, einen anderen Menschen vom Leben in den Tod befördern.
Was haben Sie damals empfunden, dann auch ganz deutlich?
Das war meine Empfindung damals bei der Hinrichtung von Cliff Burgess, ja.
Sehr gut nachzuvollziehen. Gabi Uhl hier auf der blauen Couch. Sie ist eine derjenigen, die sich aktiv beteiligt an einer Initiative gegen die Todesstrafe in Amerika. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, Frau Uhl. Sie machen aber auch was anderes, wo ich mich erst so ein bisschen einfinden muss. Sie schreiben Kandidaten, die in der Todeszelle sind, die sie nicht kennen, schreiben ihnen Briefe. So ist das ja letztlich auch zustande gekommen mit dem eben schon genannten Cliff Burgess. Was treibt Sie dazu an, wildfremden Menschen in der Todeszelle zu schreiben?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich bin in das Thema richtiggehend reingeschlittert. Ich hatte mir das nie irgendwie vorher vorgenommen oder mich damit auseinandergesetzt, bewusst, sondern ich habe mitbekommen, dass eine Freundin von mir einen Briefkontakt hatte zu eben Cliff Burgess, der in Texas in der Todeszelle saß. Und als sie ihn besuchen wollte, habe ich ziemlich unüberlegt, eigentlich ohne groß drüber nachzudenken, ihr angeboten, sie dorthin zu begleiten. Und so fing das eigentlich an. Ich sage deswegen gern, dass das Thema eher mich gefunden hat, als dass ich mir das Thema ausgesucht habe. Und so fing es eben auch mit einem Briefkontakt mit Cliff Burgess an, dass ich nach den Besuchen, bei denen ich dabei war, anfing, ihm selber zu schreiben und daraus recht schnell eine enge Freundschaft entstanden ist. Mhm. Ich habe im Laufe der Zeit, angefangen hat das Ganze 1997, ich habe im Laufe der Zeit einer ganzen Reihe von Häftlingen dann geschrieben und ich werde immer wieder mal auch gefragt, was ist meine Motivation, warum mache ich das eigentlich, und ich tue mich seit 17 Jahren schwer, darauf irgendwie eine Antwort zu finden. Ich kann leichter sagen, was es nicht ist. Ich mache es nicht aus Mitleid, ach die armen Täter. Das, finde ich, wird der Sache nicht gerecht. Das ist es nicht. Es ist auch nicht die Faszination des Bösen, dass ich das irgendwie faszinierend finde, einem Mörder zu schreiben. Für mich irgendwo auch was ich absurd finde. Ich glaube, dass die Antwort darauf, warum mache ich das, eigentlich ziemlich banal ist. Ich bin in dieses Thema reingeschlittert. Und ich habe im Lauf dieser vielen Jahre viele Menschen kennengelernt, die ich nicht kennengelernt hätte, wenn ich mich nicht mit diesem Thema befasst hätte. Mhm. Und darunter sind eben auch Häftlinge. Verstehe. Nicht nur, aber auch eben einige Häftlinge.
Auf Cliff Burgess kommen wir nachher noch zu sprechen und auch auf den genauen Fall. Also ich kann Ihr Engagement gegen die Todesstrafe sehr gut nachvollziehen, aber diesen Weg jetzt mit Todeskandidaten Kontakt aufzunehmen, die Sie nicht kennen, per Brief, das kann ich mir sehr, sehr schwer nur vorstellen. Was schreiben Sie denen denn? Die kennen Sie nicht, die kriegen unverhofft von Ihnen Post.
Ja, es ist unterschiedlich. Also welchen Leuten ich schreibe, das hat sich zum Teil ganz unterschiedlich entwickelt. Ich würde auch nicht, muss ich auch ganz klar sagen, ich würde nicht mit jedem, der in der Todeszelle sitzt, eine Freundschaft anfangen. Definitiv nicht. So wie ich im normalen Leben manche Leute sympathisch finde, andere nicht, so ist das mit den Gefangenen genauso. Ich würde nicht mit jedem eine Freundschaft eingehen. Und zu Cliff kam ich durch die Freundin, die ich begleitet habe. Andere Gefangene, da hat sich oft dann eins aus dem anderen ergeben. Oder ich habe eine Zeit lang an einem Geburtstagskartenprojekt teilgenommen und habe 100 Geburtstagskarten an Häftlinge in Texas geschrieben, ohne jetzt eine Brieffreundschaft anfangen zu wollen. Aber manchmal kam dann ein Brief zurück und wenn dann einer dabei war, wo ich dachte, oh, der war mir jetzt wirklich sympathisch, dann habe ich zurückgeschrieben. Also das ist beileibe nicht so, dass ich das mal verallgemeinern kann, dass ich generell Leuten im Todestrakt schreibe und die auch unverhofft dann mit Post überfalle oder
Verstehe.
Da muss schon irgendwie auch
plötzlich
Funke,
baut sich da was
Funke
auf.
Da sein, dass das mal irgendwie halt da dann auch, wie bei einer anderen Freundschaft auch, dann sich auch was zu sagen hat. Mhm. Das gehört da also schon dazu.
Frau Uhl, Sie sind Musik- und Religionslehrerin.
Ja.
Und Sie haben uns eben ja gesagt, durch einen Zufall sind Sie dazu gekommen, einem Menschen in einer Todeszelle zu helfen, beziehungsweise ihm zu schreiben als Brieffreundin und dann letztlich auch bei der Hinrichtung dabei zu sein. Darüber sprechen wir heute hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Sie haben das eben erzählt. Es war eine Schülerin, die eigentlich Briefkontakt hatte. Ist das richtig zu Cliff Bogges?
Ja, das ist richtig. An der Schule, an der ich damals unterrichtet habe, war sie Schülerin, hatte Religionsunterricht bei dem ortsansässigen evangelischen Pfarrer. Und der hatte das Thema im Unterricht behandelt, hatte eine Frau eingeladen, die sehr lange schon Cliff Bogges geschrieben hat, die er kannte. Und die hat dann im Unterricht davon erzählt, hat am Ende der Stunde gesagt, also so hat die Freundin von mir das dann halt wieder erzählt, sie hat am Ende der Stunde gesagt, wer Lust hat, kann ihm ja mal schreiben. Und das hat sie halt gemacht.
So ist das zustande gekommen. Und letztlich ist es dazu gekommen, dass sogar die Freundin dann dorthin geflogen ist und Sie haben sie begleitet.
Ja, richtig. Sie war damals gerade erst 18 und hätte sich das alleine weder getraut, noch, denke ich mal, noch wären die Eltern begeistert gewesen. Und um ihr das zu ermöglichen, hatte ich ihr das angeboten. Wir haben über private Sachen, wo wir zusammen im selben Chor gesungen haben oder so, hatten wir halt auch privat dann Kontakt über die Tatsache, dass sie an der Schule war, hinaus.
Ich bin Mutter von zwei Töchtern. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, meine Töchter würden mir sagen, okay, ich möchte gerne Briefkontakt aufnehmen, würde ich vielleicht noch sagen, im Religions- oder Ethikunterricht, ja, ist vielleicht eine gute Idee, aber dass dann meine Töchter sagen, wir fahren dorthin und lernen den auch kennen, da hätte ich schlechte Gefühle dabei. Muss ich ehrlich sagen. Können Sie es nachvollziehen?
Ich kann das nachvollziehen. Und ich finde es auch sehr, ich will nicht sagen fragwürdig, in Ihrem Fall war es in Ordnung. Aber wir von Verein aus Initiative gegen die Todesstrafe lehnen das ab, Minderjährigen Adressen zu vermitteln zu Häftlingen und sagen dann, also selbst wenn die Eltern einverstanden sind. Ich hatte neulich einen Fall, da hatte wirklich eine Mutter für ihr Kind, für ihre Tochter angefragt. Mhm. Und ich habe ein langes Telefonat mit der geführt und ich habe dann gemerkt, dass sie über viele Dinge nicht wirklich nachgedacht hat. Ich meine, da sitzen doch keine Engel drin im Gefängnis, im Hochsicherheitstrakt.
Ja.
Und man kann da natürlich auch an den Falschen geraten. Da gibt es auch Leute, die einen ausnutzen. Also wir sehen das mit sehr viel Vorsicht, dass wir da nicht irgendwie dann etwas heraufbeschwören, was wir selber nicht wollen.
Wenn Sie jetzt im Nachhinein darüber nachdenken, wie das zustande gekommen ist, auch quasi wie Ihr Engagement im Grunde genommen entstanden ist dann auch, würden Sie dann sagen, das war eigentlich schon so ein bisschen ja, ein zweischneidiges Schwert, damals zu fahren mit der Schülerin?
Nee, eigentlich nicht. Also in dem Fall, weil das Mädel war wirklich so reif, dass das möglich war. Und sie war ja auch als Zeugin dabei. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, das in so jungen Jahren dann irgendwo halt dann auch zu machen und zu verkraften. Ich denke, es gibt
mal
wenige...
Das heißt, sie war bei der Hinrichtung auch dabei?
Ja. Es gibt, denke ich mal, wenige junge Leute, die da vielleicht mal eine Ausnahme bilden, die mit sowas dann auch zurechtkommen können. Aber im Regelfall, sage ich ja sogar Erwachsenen, überlegt euch das dreimal, bevor ihr das macht.
Da waren Sie quasi an Elternstatt dabei, dass die Eltern oder haben Ihnen das Mädel anvertraut? Ich frage jetzt aus der Sicht der Mutter, wie ich das sehen würde, wenn meine Tochter käme und sagen würde, ich fahre dahin.
Ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Mutter das gesehen hat. Also für mich war es jetzt nicht an Elternstatt dabei, aber jedenfalls dabei als jemand, der dann eben auch eine Stütze dann ist.
Frau Uhl, Sie haben Brieffreundschaften mit Häftlingen im Todestrakt. Darüber haben wir eben gesprochen hier auf der blauen Couch. Und Sie haben auch schon angedeutet, als ich so ein bisschen kritisch hinterfragt habe, dass so junge Mädchen, wie sie auch da an dieses Engagement gekommen sind, so junge Mädchen Brieffreundschaften pflegen. Sie haben gerade eben schon gesagt, das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Haben Sie sowas schon erlebt mit jemandem, dem Sie auch mit Briefen oder mit anderem Kontakt näher gekommen sind?
Also wenn ich jetzt so überlege, also von den Leuten, denen ich geschrieben habe, wüsste ich jetzt keinen, wo ich jetzt wirklich sagen müsste, mit dem habe ich definitiv schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mal Kontakt mit jemandem gehabt, wo ich von vornherein gesagt habe, nee, danke, ich möchte nicht mit dir einen Briefkontakt aufbauen, wo ich ganz schnell gemerkt habe, der hat mich schon gleich von Anfang an angelogen und so. Also ich weiß, dass es halt solche Dinge gibt. Mir selbst sind sie in dem Maße zum Glück nicht passiert. Und was vielleicht nochmal im Rückgriff auf das mit den Jugendlichen. Im Fall eben der Freundin von mir war es zum Glück ja so, sie hat jemanden empfohlen gekriegt, von dem jemand schon wusste, das ist keiner, der einen ausnutzen wird. Und ich habe das auch schon mitunter mal gehabt, dass von Jugendlichen mich jemand dann fragte, ich will aber unbedingt und was weiß ich und so. Und dann habe ich gesagt, also wenn du es unbedingt willst und nicht lassen kannst, dann schreib meinem Brieffreund. Denn ich weiß, da, bei dem bist du wenigstens gut aufgehoben.
Verstehe.
Also da kann man gegebenenfalls halt auch nochmal was steuern. Aber wenn wir zum Beispiel als Verein den größeren Teil der Gefangenen selber nicht kennen und nicht wissen, wen wir dann einem jungen Mädchen vermitteln würden, das könnte schwierig werden und deswegen tun wir das auch nicht.
Frau Uhl, das ist spannend, Sie hier sitzen zu haben. Mal eine ganz andere Sicht, nicht nur auf die Todesstrafe, da sind wir uns, glaube ich, sehr nahe auch. Ich lehne das genauso ab wie Sie, sondern auch die Vorgehensweise, wie man sich auch dagegen engagieren kann. Sie schreiben Häftlingen im Todestrakt. Sie waren selber auch bei 3 Hinrichtungen dabei. Sie haben die Geschichte erzählt, wie Sie 1997 mit einer Schülerin einen Häftling auch besucht haben. Jetzt erzählen Sie uns mal hier, wie sieht denn eigentlich so ein Gefängnis aus? Wir selber kennen das höchstens mal aus Dokumentationen, aber nicht von innen, so wie Sie das eben kennengelernt haben. Was haben Sie da vorgefunden? Wie war das?
Ich habe von den Gefängnissen natürlich nur das Äußere drumherum und den Besucherraum selber kennengelernt, weil in weitere Bereiche dürfen wir gar nicht rein. Ich kenne aber einiges von Fotos, die es gibt, und da ist es einfach Tatsache, ein Häftling in Texas in der Todeszelle lebt 22 Stunden am Tag in einem ungefähr 6 Quadratmeter kleinen Raum. Also
6 Quadratmeter.
Wohnklo ohne Dusche, könnte man vielleicht sagen. Denn da ist eine Toilette mit Waschbecken, so ein Kombi-Teil drin. Etwas, was sich ein Bett nennt. Und dann eben noch ein Hocker und ein Tisch oder sowas. Das ist alles. Also einfach die, wenn man sich mal vorstellt, halt ein durchschnittlich großes oder vielmehr kleines Badezimmer und da dann 22 Stunden am Tag zubringen. Ich würde es, glaube ich, keine 3 Monate da aushalten, ohne verrückt zu werden.
Also auch kein Freigang?
2 Stunden am Tag gibt es zumindest unter der Woche. Recreation nennt sich das, Erholung. Findet aber auch nur in einem etwas größeren Käfig statt. Teilweise im Gebäude, teilweise draußen, wo man dann zum Himmel gucken kann, wo aber auch wieder Gitter drüber sind über einem. Es gibt keinen Fernseher, keine Computer, Handys höchstens illegalerweise, da hat es schon einige Skandale gegeben.
Und der Besucherraum, in dem Sie jetzt dem Herrn Bogest zum Beispiel begegnet sind?
Im Besucherraum ist es so, es gibt keine Kontaktbesuche in Texas. Das heißt also, man kann sich nicht anfassen, es ist immer Glas dazwischen. Also Cliff Borges war noch in einem anderen Gefängnis. Der Todestrakt ist umgezogen im Jahr 2000. In dem jetzigen Gefängnis ist es so, dass man über Telefonhörer miteinander kommuniziert. Das heißt, da ist die Scheibe dazwischen und jeder hat einen Telefonhörer in der Hand und da redet man dann drüber. Und der Häftling vor einem ist wie in einen Käfig eingesperrt vor einem.
Und wie ist das dann zusammengekommen, beziehungsweise was für einen Eindruck hatten Sie dann von Cliff Borges?
Von Cliff speziell hatte ich den Eindruck, ich hätte mir keinen sanftmütigeren Menschen vorstellen können, einfach so von seiner Ausstrahlung her. Gleichzeitig wissend, Cliff war schuldig und er hat 2 Raubmorde begangen, den einen davon sehr brutal. Schwer zusammenzukriegen, das Wissen darum, was er getan hat und wie er gewirkt hat, aber es lagen 12 Jahre dazwischen. Aufgrund der Länge der Berufungsverfahren sitzen die meisten Häftlinge Jahre, Jahrzehnte zum Teil in den Todeszellen, bis es zur Hinrichtung kommt. Und bei Cliff ist es eben 12 Jahre gewesen. Und ich denke, dass Cliff sich in diesen 12 Jahren wirklich sehr stark auch verändert hat.
Wie ist das jetzt für Sie selber gewesen? Also ich merke, Sie haben eigentlich ihn als sympathisch empfunden. Kann man das so sagen?
Ja, kann man sagen.
Ja. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich gewusst, es ist ein Mörder. Und wir wissen ja alle, dass Mördern das ja auch nicht auf der Stirn steht oder dass man merkt, es ist ein Monster, was da gegenüber sitzt. Haben Sie sich selber erstmal verboten, ihn sympathisch zu finden, weil Sie gedacht haben, ja, das darf ich ja eigentlich gar nicht, weil er ein Mörder ist?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich hatte durch die Freundin ja schon ein bisschen was mitbekommen, auch wenn ich nicht selber Kontakt zu ihm hatte, aber sie hatte ja dann erzählt und vielleicht auch mal das ein oder andere auf einen Brief vorgelesen oder so. Ich wusste auch, dass er das, was er getan hat, auch wirklich bereut und das habe ich ihm auch abgenommen. Ich denke einfach, dass ein Mensch, auch wenn er etwas sehr Schlimmes getan hat, was ich in keiner Weise irgendwie verharmlosen will, aber trotzdem, dass das nicht alles ist, was den Menschen ausmacht. Da gibt es einfach noch mehr. Und da, denke ich, hatte auch Cliff ganz viel zu geben. Er hat im Gefängnis malen und zeichnen gelernt und zwar richtig gut. Also es haben einige Häftlinge dort Dinge in der Richtung probiert, aber er war da sicherlich einer der Besten und das war ihm auch ein ganz großes Anliegen. Aber das ist auch nur ein Moment von verschiedenen, wo man einfach sagen muss, da hatte er auch wirklich was zu geben. Also das, was er getan hat, ist nicht das Einzige, was ihn ausgemacht hat. Und das ist mit vielen anderen, die dort sind, denke ich, genauso. Mhm.
Frau Uhl, wir haben gerade eben über den Besuch, Ihren ersten Besuch in den USA bei einem Todeskandidaten gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr schwierig auch ist. Erstens mal sitzt man mit der Scheibe getrennt. Es war für Sie ein vollkommen fremder Mann. Sie hatten natürlich über Briefkontakt dann schon so einiges erfahren. Aber trotz allem, das ist ein Mörder, das wissen Sie, der dort sitzt, auch wenn er seine Taten bereut hat. Auf der anderen Seite, die Situation für die Todeskandidaten ist natürlich auch unwürdig. Ja? Wie läuft denn das? Wann weiß denn eigentlich jemand, wie der jetzt der Cliff, den Sie als Kandidaten betreut haben, auch sage ich jetzt mal, wann weiß der denn, jetzt ist mein Termin und dann werde ich hingerichtet? So muss man das ja sagen.
Im Regelfall wissen die Gefangenen natürlich darüber Bescheid, wie viele Berufungsverfahren noch anhängig sind. Als ich zum Beispiel Willie Trotty anfing zu schreiben im Jahr 2006, hatte ich ihn gefragt, wo stehst du denn jetzt mit deinen Berufungsverfahren und ist da irgendwie jetzt in absehbarer Zeit mit einem Hinrichtungstermin zu rechnen? Und er sagte mir dann, obwohl er schon seit 1993 im Todestrakt saß zu der Zeit, er wäre immer noch im State Appeal, das ist also noch eins von den unteren Berufungsverfahren und da wäre also so bald nicht mit zu rechnen. Das heißt, die können das schon einschätzen, wo sie dann, in welchem Berufungsabschnitt sie dann sind. Und bei Willie Trotty war es dann so, ich habe ihm seit 2006 geschrieben und er ist im letzten September hingerichtet worden. Und da habe ich das dann auch mitbekommen, halt, wie das dann hieß, ja und jetzt nächster Schritt und wieder ein One Step Closer, ein Schritt näher zu dem hin. Und er hat im Mai, Anfang Mai letzten Jahres, hat er den Termin erfahren, dass er am 10. September hingerichtet werden würde. Also da war es dann für ihn klar, einige Monate vorher.
Sie selber waren bei 3 Hinrichtungen dabei. Sie sind, ja, jetzt möchte ich Sie auch mal so ein bisschen beschreiben. Sie haben selber mal gesagt, dass Sie eigentlich gern in einer gewohnten Welt leben, dass Sie Ihre Heimat nicht so gerne verlassen, dass Sie im Grunde genommen nicht so ein Abenteuertyp sind, ja? Sie grinsen? Liege ich da richtig?
Das stimmt, aber ich muss deswegen grinsen, weil es natürlich das, was worauf ich mich eingelassen habe, natürlich, also ein größeres Abenteuer kann man sich ja kaum irgendwo vorstellen. Ja.
Deshalb ist das so schwierig, das in Einklang zu finden. Mhm. Was Sie da getrieben hat, jetzt auf einen wildfremden Menschen, den allerersten, von dem wir eben gehört haben, zuzugehen und ihm irgendwie beizustehen und dann auch noch bei der Hinrichtung dabei sein. Also erklären Sie mir das, Frau Uhl.
Bei einer Hinrichtung dabei sein, Ich glaube, das muss sich jeder wirklich sehr gut überlegen. Ich kenne ja viele Leute, die Briefkontakte zu Todestraktinsassen haben, einfach aufgrund des Vereins und meiner Tätigkeit. Aber ich glaube, es gibt keine Antwort darauf, richtig oder falsch, also die man verallgemeinern könnte. Es muss jeder für sich selbst finden, ob er oder sie das macht oder nicht macht. Ich denke, das Entscheidende ist, dass wir, die Zeugen oder die potenziellen Zeugen einer Hinrichtung, ja diejenigen sind, die nachher den Rest ihres Lebens damit zurechtkommen müssen.
Ja.
Und ich denke deshalb, wer für sich denkt, das packe ich nicht und damit komme ich nicht zurecht, der sollte es auch nicht machen.
Mhm.
Für mich war es einfach immer viel schwieriger noch die Vorstellung, ich sitze zu Hause oder auch sonst irgendwie, ich sitze irgendwo, gucke auf die Uhr und weiß, was passiert. Oder ich sitze vor meinem, jetzt in neuerer Zeit halt vor meinem Computer, drücke dauernd auf Aktualisieren bei den Nachrichtenseiten, bis ich dann wirklich die Nachricht dann auf dem Schirm habe, dass es passiert ist. Also diese Vorstellung ist für mich noch grauenhafter, als das Gefühl zu haben, ich kann doch dann wenigstens noch irgendwas tun, indem ich da bin.
Ja, verstehe. Ja, ist auch eine Sichtweise. Kann ich jetzt, wo Sie es sagen, auch irgendwo verstehen, Frau Olden, muss ich schon auch sagen. Ist das für Sie eigentlich wichtig gewesen, dass der erste Todeskandidat, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen ist, auch bereut hat? Oder ist das für Sie eigentlich gar nicht so wichtig, jemanden zu begleiten?
Also ich denke mal, ich hätte Schwierigkeiten, mit jemandem einen Briefkontakt im Sinne einer Freundschaft dann aufzubauen, der auf seine Taten am Ende noch stolz ist.
Mhm.
Da hätte ich sicherlich meine Probleme mit. Von daher, dass jemand, der es getan hat, das bereut, halte ich schon dann irgendwo für was Wichtiges. Allerdings ist es natürlich auch so, es gibt ja auch Häftlinge und das ist mir auch vorgekommen. Zum Beispiel die zweite Hinrichtung, die ich erlebt habe von Kevin Kinsey, der sagte von sich, ich bin unschuldig, ich bin überhaupt nicht dort gewesen, als das passiert ist. Und von jemandem, der sich als unschuldig bezeichnet, kann ich natürlich nicht erwarten, dass er Reue zeigt. Das funktioniert nicht. Und bei Willie Trotty, da war der Tathergang seiner Aussage nach ganz anders, als die Staatsanwaltschaft das beschrieben hatte. Und wenn seine Version anerkannt gewesen wäre, dann wäre er auch in Texas nicht zum Tod verurteilt worden, weil dann wäre es Notwehr bzw. Unfall und Affekt gewesen, aber nicht das, was man ihm tatsächlich vorgeworfen hat.
Seit 1998 schreibt mein Gast hier auf der blauen Couch, die Gabi Uhl, regelmäßig Männern, die zum Tod verurteilt sind, hat auch schon selber Hinrichtungen miterlebt. Frau Uhl, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite der Medaille. Es gibt die Täter, es gibt aber auch die Opfer und die Opfer sagen sich natürlich, und es werden auch viele Hörer vielleicht jetzt in diesem Moment sagen, ja Mensch, ich unterstütze die Täter nicht, sondern ich finde es irgendwie respektlos, die Täter zu begleiten und denen eine Brieffreundschaft anzubieten. Was sagen Sie denen?
Ich weiß, dass das, was ich mache, polarisiert. Denn ich setze mich für Menschen ein, die nicht gerade die Sympathieträger sind. Es ist viel einfacher, wenn ich, was weiß ich, wenn ich kleinen Robbenbabys helfen möchte oder so, findet jeder süß und jeder ganz furchtbar, wenn die getötet werden oder so. Ich weiß, die Mörder sind natürlich keine Sympathieträger. Und ich habe auch grundsätzlich vor Augen, was die getan haben, was die eine Schuld auf sich geladen haben. Ich finde es sehr wichtig, dass es Initiativen gibt und Leute gibt, die sich für Opfer einsetzen. Ich habe für mich das Empfinden, das Schicksal hat mich an diesen Platz gestellt. Ich bin auch Mitglied im Weißen Ring, aber eben nicht aktives Mitglied, sondern nur zahlendes Mitglied, weil ich kann auch nicht an allen Fronten gleichzeitig irgendwie halt was machen und habe das Empfinden, ich bin jetzt an diese Stelle gestellt. Ich finde es aber sehr wichtig, das nicht aus dem Blick zu lassen, dass natürlich auch die Opferseite hier eine Rolle spielt.
Mhm.
Ich bin jetzt im letzten Fall mit Willie Trotty genau damit allerdings auch in einer besonderen Weise konfrontiert gewesen. Da sieht man dann nochmal dran, dass das aber auch nicht so schwarz-weiß ist mit dem Täter-Opfer, weil Willie Trotty einen heute 22-jährigen Sohn hat, der gleichzeitig Sohn des Opfers ist, denn seine Mutter ist bei dieser schlimmen Geschichte 1993 ums Leben gekommen.
Mhm.
Und Texas hat einen Zeugenraum, der ist mit einer Wand versehen. In dem einen Teil des Raumes sind die Angehörigen des Täters, in den anderen dürfen die Angehörigen der Opfer. Er hätte sich's aussuchen können, in welchen Raum er hätte gehen wollen. Er ist in den Raum für seinen Vater gegangen. Aber im Grunde, also ich habe hier an der Stelle dann wirklich halt einen jungen Mann erlebt, der verzweifelt war darüber, dass er jetzt auch noch den Vater verlieren sollte. Ich habe aber dadurch, dass er natürlich auch Angehöriger dann der anderen Familie, der Familie der Mutter ist, auch von da ein Stück weit was mitbekommen, wenn auch keinen persönlichen Kontakt gehabt. Aber das ist mir auch irgendwo halt nicht egal gewesen, dass zum Beispiel eine, das war dann eine Tante von eben ihm, also mit anderen Worten von Willie Trotty, eine Schwägerin, die ihn unbedingt sterben sehen wollte. Mhm. Die ist auf dem Rückweg aus dem Gebäude raus, ist sie noch zusammengebrochen, habe ich erst später erfahren. Also wir haben es nicht gesehen, weil die Parteien werden da ganz klar auseinandergehalten und dürfen da gar keinen Kontakt haben. Aber da kamen dann wohl noch Krankenwagen und so weiter. Das ist mir auch nicht egal gewesen. Mhm. Und da sieht man aber eben auch, es ist nicht so schwarz-weiß voneinander zu trennen.
Jetzt sind wir schon bei den Hinrichtungen angekommen. Jetzt möchte ich doch mal wissen, wie läuft sowas ab? Das ist für mich unvorstellbar. Also ich selber hätte, ja, soll man sagen, die Stärke nicht dabei zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Sie selber sind schon dreimal dabei gewesen und eben auch mit Menschen, mit denen Sie Kontakt hatten. Also es war nicht, wie ich jetzt als Journalistin vielleicht Zuschauer bin, sondern Sie haben ja in irgendeiner Weise schon sozialen Kontakt da geknüpft gehabt. Wie läuft sowas ab? Erzählen Sie mir das. Zum Beispiel die erste Hinrichtung, bei der Sie dabei gewesen sind, das war 1998.
Gerade bei der ersten Hinrichtung oder vor der ersten Hinrichtung ging uns da beiden genauso, irgendwo schon auch wirklich Angst gehabt, was macht das mit uns? Inwieweit verändert uns das, was wir da sehen würden? Also das war schon an der Stelle etwas, schon auch mit Angst besetztes. Beim zweiten, dritten Mal wusste ich ja schon, dass ich das schon einmal erlebt habe. Trotzdem bleibt einem das nicht in den Kleidern stecken. Und es war jedes Mal wieder eine psychische Anspannung. Und ich habe also beim letzten Mal jetzt am 10. September auf dem Weg zurück aus dem Gebäude raus, ging mir so durch den Kopf, dreimal ist genug. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun möchte. Ich meine, möchte ja sowieso niemand, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal tun würde. Wie es abläuft, man wird am Nachmittag zunächst mal von Beamten des Gefängnisses aufgesucht und dann wird alles erklärt, was auf einen zukommt. Und von dem Augenblick hatte ich gerade auch beim ersten Mal das Gefühl, das ist alles ein Ritual. Da ist jeder einzelne Handgriff genau geplant, vorbereitet. Das ist wie ein Ritual. Darüber hinaus war es für mich so ein unglaublicher Widerspruch zwischen, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein, ich glaube, ich bin im falschen Film, und dem Bewusstsein, das ist Realität. Also das kriegte ich in meinem Kopf fast nicht zusammen, so diesen Widerspruch. Wir mussten uns dann so 16:45 etwa, die Hinrichtungen sind 18 Uhr abends in Texas, 16:45 dann bei einem Verwaltungsgebäude einfinden, und da wird man dann eben auch wieder von Beamten in Empfang genommen und muss dann in einem Raum warten. Es gibt noch einen Check halt, dass sie, so wie man das halt beim Gefängnis auch kennt, dass man nichts dabei hat, was man nicht mitnehmen darf und so, diese Sicherheitskontrollen. Und um 18 Uhr, wenn klar ist, es gibt keine Berufungen in letzter Minute, die versucht worden sind, auch gescheitert oder so, dann wird man um 18 Uhr dann über die Straße geführt in das eigentliche Gebäude hinein und da dann nochmal warten, nochmal so einen Weg halt durch das Gebäude hindurch und dann in den Zeugenraum. Der Zeugenraum ist dadurch, dass diese Wand da drin ist, eigentlich wie ein langer Schlauch und vorne dann das Fenster, und man sieht sofort halt schon, es ist schon alles fertig. Der Hinzurichtende ist auf dieser Liege festgeschnallt.
Sie kommen rein und da ist schon der Hinzurichtende auf der Liege.
Es ist schon alles fertig und alles zu sehen. Da ist kein Vorhang, der dann aufgezogen wird oder so. Das kann in anderen Bundesstaaten anders sein, aber in Texas ist es jedenfalls nicht so. Also man sieht es direkt.
Und es ist so, dass getrennt auf der einen Seite die Zeugen, auf der anderen Seite die Opferangehörigen sind. Mhm. Die Wand trennt diese beiden Parteien. Das heißt, dort liegt dann quasi der zu Hinrichtende, nennen wir ihn mal so, und der schaut dann durch die Scheibe raus und schaut in den Zuschauerraum?
Der kann in diese Zeugenräume reinschauen, ja, das ist richtig. Über ihm ist dann ein Mikrofon, das heißt also, was er sagt, seine letzten Worte, das können wir über Mikrofon dann in den Zeugenräumen hören. Was wir sagen würden, da wird er nichts von hören. Da kann man allenfalls halt versuchen, mit den Lippen irgendwie was zu formulieren.
Und In dem Fall hat es Blickkontakt auch zu Ihnen gegeben?
Ja, also im Fall von Cliff Borges, ich hatte ja schon gesagt, er hat sich sehr verändert im Lauf der Jahre im Gefängnis und er war auch ein sehr gläubiger Mensch geworden und das hat ihm ein ungeheures Maß an Kraft gegeben und auch an Zuversicht. Für ihn war der Tod eigentlich ein Schritt in ein besseres Leben. Man kann sich fragen, ob es überhaupt eine Strafe für ihn letztendlich gewesen ist. Das haben ihm die Opferangehörigen dann auch, das habe ich in der Zeitung später gelesen, dann auch irgendwo zum Vorwurf gemacht, er hätte das gar nicht ernst genommen oder was weiß ich. Also die haben ihren Frieden nicht gefunden dadurch, weil sie ihn da nicht haben leiden sehen, was sie denn wahrscheinlich irgendwo halt eher gewünscht hätten. Als wir reinkamen, hat Cliff über das ganze Gesicht breit gelächelt, was für mich an der Stelle, auf der einen Seite passt es zu ihm, muss ich schon sagen, auf der anderen Seite hat es mich trotzdem irgendwo an der Stelle aus den Socken gehauen, weil ich dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, dass jemand in der Situation noch imstande ist, halt so breit zu lächeln. Und ich hatte das Gefühl, meine Gesichtszüge sind eingefroren. Also das
er war
ist
mit
mir
sich
grad
im Reinen, würde ja. ich sagen, er war ja. mit sich im Reinen.
Ja. Er war mit sich im Reinen.
Und dann passiert das, das ist die Todesspritze, die dort gesetzt wird. Ja. Und dann dauert das?
Bei Cliff und bei Kevin war das noch die ältere Methode mit drei verschiedenen Chemikalien. Erst Narkosemittel, dann ein muskellähmendes, was aber eigentlich nur für die Zuschauer da ist, damit die ja nichts zappeln, die niemand zappeln sehen oder so. Und dann ein Mittel, was das Herz zum Stillstand bringt. Aufgrund der Probleme, die USA jetzt seit mehreren Jahren schon haben in der Beschaffung eben dieser Chemikalien, weil die Pharmafirmen sich immer mehr weigern, das zur Verfügung zu stellen, weil es dafür eben nicht gedacht ist, hat Texas inzwischen auf ein einziges Mittel, Pentobarbital, umgestellt, was verwendet wird. Und im Grunde geht das auch sehr schnell. Aber es wird länger gewartet. Früher war das so, bei Cliff, die Mittel wurden innerhalb von 2 Minuten verabreicht und dann wurde 4 Minuten gewartet. 4 Minuten, in denen nichts passiert, sind so schon eine Ewigkeit. Jetzt ist es so, also jetzt das letzte Mal bei Willie Trotti, ich weiß nicht, haben 20 Minuten gewartet oder so ähnlich. Es kam mir aber vor wie ein Vielfaches davon. Obwohl man am Anfang noch ein paar Atemzüge gesehen hat und dann die ganze Zeit nichts mehr passiert. Es ist also wirklich, ich denke, es geht schnell. Ich habe auch mal mit einer Tierärztin darüber gesprochen, weil Pentobarbital ein Mittel ist, mit dem Tiere eingeschläfert werden. Gab es dann einen großen Aufschrei, als das für Hinrichtungen verwendet werden sollte, dass manche Menschen gesagt haben, jetzt wird schon ein Mittel verwendet, mit dem man sonst Tiere einschläfert. Und auf den Zug bin ich allerdings nie aufgesprungen, weil wir schläfern Tiere ja ein auf eine Weise, dass die möglichst nicht leiden müssen. Und meine Tierärztin hat mir sogar mal gesagt, ich habe mich mit der mal darüber unterhalten und sie hat mir gesagt, natürlich nur rein hypothetisch, aber wenn sie einen Menschen einschläfern müsste, würde sie dasselbe Mittel verwenden. Und das wirke sehr schnell.
Hatten Sie das Gefühl, dass er leidet? Sie waren bei 3 Hinrichtungen dabei?
Nein, ich denke es nicht. Also wenn nicht irgendetwas schief läuft, also gerade im vergangenen Jahr ist bei mehreren Hinrichtungen in den USA sind Dinge schief gelaufen. Aber wenn es nicht schief läuft, dann denke ich, ist es wie bei einer Narkose, das Bewusstsein verlieren. Mhm. Nur mit dem Unterschied nicht wieder aufwachen. Und was das psychisch bedeutet, zu wissen vorher, dass man nicht wieder aufwacht, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, dass es nicht physisch wehtut, wenn die Dinge so laufen, wie sie eigentlich laufen sollen.
Kommen wir mal zu den Opferangehörigen, um sie mal so zu nennen. Ich könnte da auch als Opferangehöriger nicht dabei sein. Es würde mir gar nichts geben, abgesehen davon, dass ich die Todesstrafe absolut ablehne. Auch als Opferangehöriger würde ich da nie triumphieren können oder sagen können, der muss leiden oder ich bin froh, dass er tot ist. Wie haben Sie das erlebt bei den 3 Hinrichtungen mit den Angehörigen der Opfer? Wie reagieren die? Ist das wirklich so, dass manche erleichtert sind?
Also ich kann es immer nur beschreiben aus dem, was ich dann aus Medien weiß, weil ich nie eine Gelegenheit hatte, jetzt wirklich selber die zu sehen. Denn wie gesagt, man wird ja da wirklich getrennt und ich weiß noch, bei Cliff mussten wir warten, damit die anderen weit genug voraus sind und so. Bei Cliff war es halt definitiv so, die haben gesagt, es war zu einfach. Es gab über Cliff eine Fernsehdokumentation ein halbes Jahr später in den USA. Da wurde auch eine Enkelin des einen Opfers auch gefilmt. Und die sagte noch Monate später, hat ihn noch irgendwie so naserümpfend gesagt, ja, und er konnte sich sogar den Tag von seines Todes aussuchen. Cliff wurde an seinem 33. Geburtstag hingerichtet, auf seinen Wunsch hin. Und mein Großvater konnte sich überhaupt nicht verabschieden und so. Also die hatte irgendwo noch immer so denselben Hass im Herzen, hatte ich das Gefühl. Bei Kevin Kinsey wusste ich nicht mal, dass jemand im Nebenraum ist. Das habe ich erst aus der Zeitung später erfahren. Ich hatte im Vorfeld gefragt, die Beamten, die da mit uns warteten, ist von den Angehörigen der Opfer auch jemand da? Und da hieß es, nee, ich glaube nicht. Und bei Willie Trotty, ich habe ja schon gesagt, die eine Schwägerin, dass die ja sogar zusammengebrochen ist danach. Ich weiß natürlich nicht wirklich den Grund, aber ich habe so gedacht, vielleicht hat sie es auch nicht verkraftet, dass Willie Trotty den Hass, den sie ihm gegenüber hatte. Mhm. Und die hat in ein paar Wochen vorher in einem Fernsehinterview noch gesagt, ich bin dabei, wenn er stirbt. Ich will ihn sterben sehen. Also diesen Hass, den sie hatte, dass er das nicht erwidert hat. Er hat die Angehörigen der Opfer angesprochen, namentlich, und hat auch zu ihr gesagt, I love you. Und er hat das gemeint. Also ich weiß nicht, vielleicht hat sie das auch nicht verkraftet.
In den Minuten der Hinrichtung dann?
In den Minuten vor der Hinrichtung, bei seinen letzten Worten, hat er sie da halt angesprochen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch das nicht verkraftet. Sie merkte, der Hass, den ich diesem Mann gegenüber habe, der kommt gar nicht zurück. Mhm. Da kommt was ganz anderes zurück.
Gabi Uhl, das ist sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Das ist auch sehr bereichernd, weil Sie etwas ganz anders sehen als ich. Aber im Grunde genommen wollen wir beide dasselbe, nämlich die Todesstrafe abschaffen. Das wäre sehr schön. Sie sind aktiv Mitglied in einer Initiative, die sich dafür einsetzt. Sie selber haben schon 3 Hinrichtungen auch mitgemacht, haben gerade eben erzählt, bei der letzten haben sich gedacht, muss ich mir sowas nochmal antun? Jetzt wissen wir doch, Frau Uhl, rein aus Statistiken auch, dass die Todesstrafe keine Abschreckung ist. Es gibt in Amerika nicht weniger Verbrechen als auf dem Rest der Welt. Trotzdem hält dieses verrückte Amerika daran fest, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht nachvollziehbar. Sie sind in der Materie sehr viel besser drin als ich. Sie können mir sagen, wohin geht denn eigentlich diese Bestrafung in Zukunft, diese Todesstrafe. Gibt es da irgendeine Hoffnung, dass das mal abgeschafft wird?
Definitiv würde ich sagen, ja. Also wenn man es weltweit, wenn man es global betrachtet, dann ist es zurzeit so, dass 140 Staaten die Todesstrafe entweder per Gesetz oder zumindest in der Praxis abgeschafft haben und nur 58 an der Todesstrafe festhalten, in denen allerdings 2/3 der Weltbevölkerung leben, muss man auch wieder relativieren. Das ist vor 20, 30 Jahren noch ganz anders gewesen. Also wir haben jetzt mehr als doppelt so viele Staaten, die die Todesstrafe nicht mehr anwenden, als es vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also der Trend ist global gesehen ganz eindeutig. Und auch in den Vereinigten Staaten geht das Ganze zurück. Das heißt also, die Zahl der Todesurteile, die Zahl der Hinrichtungen ist rückläufig. Und als ich mit dem Thema angefangen habe vor 17 Jahren, ich mache ja auch Vorträge an Schulen über das Thema in meiner Umgebung, und da habe ich immer noch erzählt, 38 der 50 Bundesstaaten haben die Todesstrafe. Inzwischen sind wir bei 32. Das heißt, innerhalb von 6 Jahren haben 6 Staaten in den USA die Todesstrafe abgeschafft. Und es werden mehr werden. Da fangen natürlich erstmal die Staaten damit an, die sowieso im Grunde nicht angewendet haben oder nur selten angewendet haben oder so. Also bis es dahin kommt, dass Texas die Todesstrafe abschafft, Texas ist für mehr als 1/3 aller Hinrichtungen in den USA verantwortlich, wird es sicherlich noch dauern. Aber die Tendenz geht in diese Richtung.
Wie gesagt, die Statistiken, die zeigen ja auch, dass das überhaupt keine Abschreckung ist.
Das ist richtig, ja.
Und dass diese Form... Auf der anderen Seite muss man sich da auch wieder wundern, wenn man hört in Utah, dass man jetzt darüber spricht, statt der Spritze zu erschießen. Das ist doch auch absurd, oder?
Das hat einfach den Hintergrund, dass die immer mehr Schwierigkeiten haben, an die Chemikalien zu
kommen. Worüber wir eben gesprochen haben.
Und deswegen hat Utah als Plan B, also es ist nicht so, dass jetzt ab sofort in Utah wieder die Leute erschossen werden, sondern nur für den Fall, dass sie an die Chemikalien nicht drankommen, dass sie dann vom Gesetz her die Möglichkeit haben, das Erschießungskommando wieder zu nutzen. Mhm. Wofür Utah im Übrigen auch in der Vergangenheit bekannt war. Nur 2004 hatten sie das abgeschafft.
Mhm. Ich möchte gleich nochmal zurückkommen auf die Briefe, die Sie auch schreiben an Kandidaten, die im Todestrakt sitzen. Sind das nur Männer oder auch Frauen?
Es sind nur Männer, denen ich schreibe.
Ja.
Das hat aber eigentlich mehr pragmatische Gründe. Es fing ja nun mal mit einem Mann in Texas an und zumindest das, was Sie vorhin sagten, ich bin eher so der heimatgebundene Typ und eher so das, was ich gewohnt bin oder so. Deswegen bin ich auch über Texas nie rausgekommen und auch nicht über das Männergefängnis. Denn das Frauengefängnis von Texas ist ein paar Stunden von dem anderen entfernt. Also das war nie etwas, wo ich dachte, ich muss jetzt auch noch dann ein paar Autostunden dann halt dahin fahren für Besuche oder so. Darüber hinaus von den rund 3000 Todeskandidaten in den USA sind es überhaupt nur 60 Frauen. Das heißt, die meisten sind mit Brieffreunden dann versorgt. Also da gibt es einfach gar nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen hat sich das so ergeben.
Hat sich so ergeben. Sie haben etwas sehr Schönes auf Ihrer, was heißt sehr Schönes, aber ich finde sehr Richtiges auf Ihrer Homepage stehen. Wir respektieren den Gefangenen als Menschen, ohne seine Straftat zu akzeptieren. Und das ist genau das, was man jetzt auch rausgehört hat aus diesem Gespräch. Das ist etwas, was drüber steht, über all dem, was Sie da tun. Was würden Sie sich denn wünschen, wie es weitergeht? Auch mit Ihrem Verein, dass Sie, oder mit Ihrer Initiative, dass Sie mehr Erfolg haben? Oder finden Sie, Step by Step geht schon was vorwärts?
Ja, natürlich wünschen würden wir uns, glaube ich, bei uns im Verein alle, dass das mit Riesenschritten vorwärts ginge, ja, hinsichtlich Abschaffung der Todesstrafe. Aber es wird natürlich nur nach und nach gehen. Allerdings, ich bin vor ein paar Jahren bei dem Weltkongress gegen die Todesstrafe in Genf gewesen. Das war der vorletzte. Der letzte war in Madrid, da konnte ich aber nicht. Das war in der Abiturzeit. Und da hat jemand vorgerechnet und hat gesagt, wenn das so weitergeht, wie das in den letzten Jahren war, dass jedes Jahr so und so viele Staaten die Todesstrafe abschaffen, dann ist das im Jahr 2025 oder so ähnlich, hat er gemeint, wäre es dann erledigt. Okay, das ist nur ein Rechenexempel. Aber wenn es denn wirklich so in die Richtung Schritt für Schritt geht, das wäre schon das, was wir uns wünschen und vorstellen, ganz klar.
Sie werden weiterhin aber auch Menschen im Todestrakt, also Männern im Todestrakt schreiben, ihnen Brieffreundschaften anbieten und sie ein bisschen begleiten wollen? Ist das so auch Ihre Vorgehensweise weiterhin, obwohl Sie ja eben gesagt haben, Sie wissen nicht so ganz, ob Sie das sich nochmal antun können mit einer Hinrichtung?
Ja, also ich habe nach der Hinrichtung von Cliff Borges erstmal gezögert, nochmal jemand zu schreiben. Obwohl ich nichts, was Cliff betraf, bereut habe, hatte ich trotzdem das Gefühl, ich möchte nicht aktiv etwas dazu beitragen, mich nochmal in dieselbe Situation zu bringen. Dann hat es sich aber irgendwann doch ergeben und ich habe jemandem geschrieben, mit dem ich eigentlich auch gar keine Brieffreundschaft anfangen wollte an der Stelle, aber dann wurde es doch eine. Und dann hatte ich aber in der Regel mehrere gleichzeitig. Ich war nie auf einen fixiert. Es waren immer zwei, drei, denen ich parallel geschrieben habe. Und jetzt war Willie Trotty im letzten September eben der letzte, der von denen, den ich geschrieben habe, jetzt noch übrig war. Und ich habe dann danach schon so gedacht, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich da jetzt gleich wieder in das nächste reinzustürzen. Ich möchte auch nicht mehr zweimal im Jahr nach Texas fliegen, weil es auch eine Kostenfrage ist. Und ich auch gedacht habe, man muss meine Prioritäten ein bisschen anders setzen, nachdem ich ein Haus gekauft habe vor 3 Jahren und so. Also schon nicht gar nicht mehr, aber jedenfalls nicht zweimal im Jahr. Und deswegen hatte ich gedacht, naja, mach mal langsam. Außerdem bin ich inzwischen von unserem Verein die Vorsitzende und habe da auch genug zu tun. Also ich muss jetzt nicht unbedingt so fürchterlich wieder in diese Briefkontaktschiene. Ja. Auf der anderen Seite schrieb mir inzwischen ein anderer Häftling in Texas, der hatte versucht, mir eine Kondolenzkarte zu schicken nach Willies Hinrichtung, die allerdings zurückkam, weil er die falsche Adresse von mir hatte. Hat die dann aber doch dann die richtige nachher rausgefunden und ich habe das also von ihm gekriegt und einen Brief dabei und so. Und da sind jetzt schon 2, 3 Briefe hin und her gegangen. Und das ist auch netter. Ich habe den vom Sehen kenne ich den auch. Ich habe den Besucherraum schon ein paar Mal gesehen und der strahlt immer über das ganze Gesicht halt. Das ist so ein Sonnenschein irgendwie. Also ich werde dem weiterschreiben. Aber ob das irgendwie halt dann was Intensiveres wird, dass es so weit geht, dass ich sage, ja, jetzt will ich ihn auch besuchen, das warte ich dann einfach ab.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, es gibt vieles, worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber auch über die Inhalte der Briefe. Sind das persönliche Sachen? Ist das von Ihnen so, dass Sie versuchen, diejenigen aufzurichten oder von ihnen was zu erfahren? Was ist das? Worüber schreibt man damit?
Es ist ganz
Menschen eigentlich.
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Man kann es nicht verallgemeinern. Weil die Menschen, die da sind, sind, also auch die in den Gefängnissen, sind so unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich sind. Und mit manchen sind die Briefe eher so mehr oberflächlicher Natur. Und bei anderen geht es dann halt tiefer. Willie Trotti hat mit Sicherheit, Cliff im Übrigen auch, aber das war für mich eine ganz andere Zeit, so meines eigenen Lebensabschnittes. Aber Willie hat auch, er hat dann versucht, irgendwo halt mir Ratschläge zu geben, wenn ich gesagt habe halt hier, das und das ist passiert und das Problem ist aufgetaucht oder so. Also der hat dann auch immer versucht, irgendwo dann aus seiner Sicht dann zu helfen mit irgendwie dann, dass er seine 5 Cent beigesteuert hat, wie er die Dinge sieht und so.
Also das ist schon auch persönlicher.
Ja, das ist ja also da, wo eben halt nicht nur ein Briefkontakt da ist, sondern wirklich eine Freundschaft. Willie hat immer über das Wort Brieffreundschaft gelästert und hat gesagt, was heißt denn hier Brieffreundschaft? Also entweder sind wir befreundet halt noch, ist halt so der gängige Begriff, aber wenn es eben über einen Briefkontakt hinaus dann wirklich zu einer Freundschaft wird, dass man auch gegenseitig persönliche Dinge austauscht, dann geht das auch durchaus über das Oberflächliche hinaus. Mhm.
Dann ist das so eine Art Betreuung, kann man sagen, aus der Ferne auch vielleicht. Mhm. Zumindest kümmern Sie sich intensiv. Wie ist denn das mit Ihrer Familie? Sagt die dann, Mensch, jetzt lass es endlich mal, wir sind auch noch da, oder gibt es da nicht auch schon mal irgendwelche Bitten oder?
Nee, also in der Hinsicht habe ich da keine Probleme. Also im Moment lebe ich wieder alleine und 10 Jahre habe ich mit einer Freundin zusammen gewohnt, die das aber auch mit unterstützt hat. Und ansonsten, also in meinem Umfeld ist eigentlich niemand, der das ablehnt. Mhm. Meine Mutter zwar, die dann, als ich sagte halt im September, das ist jetzt erstmal das letzte Mal, dass ja, das ist gut, mach mal. Also aber besorgte Mütter halt, ne, ja. wie das so ist, die das dann ganz gut fand, dass ich da ein bisschen kürzer treten will. Aber darüber hinaus, das ist ja nur die Sorge dann halt, die damit verbunden ist. Aber Ablehnung habe ich da keine. Also das ist da in Ordnung. Mhm. Wobei ich weiß, es geht anderen anders. Also ich habe Kontakt wirklich auch zu Leuten, die dann sagen, Mensch, ich weiß überhaupt gar nicht, mit wem ich darüber reden soll. Keiner versteht das und alle schütteln nur den Kopf oder so. Also das kann auch anders sein, das weiß ich wohl.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über diejenigen, die Sie auch betreut haben. Es gibt eine Kandidatin, die uns alle auch beschäftigt hat aus Deutschland, die erst kürzlich auch freigekommen ist, nach 22 Jahren unschuldig, auch im Knast gesessen, gewartet im Todestrakt auch. Das ist ja auch nochmal eine Dimension, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, nämlich dass viele auch unschuldig, womöglich oder vielleicht nicht so eine immense Schuld tragen, wie man ihnen unterstellt. Das ist ja unvorstellbar. Erst kürzlich, kann ich mich erinnern, hat auch ein geistig Behinderter ist hingerichtet worden.
Ja, das kommt, trotzdem es verfassungsrechtlich in den USA verboten ist, immer wieder mal vor. Aber die winden sich dann damit raus und sagen halt dann nicht behindert genug oder wie auch immer. Also da gibt's auch Fälle, die da recht kritisch sind.
Debra Mieke, habe ich eben schon erwähnt. Ist das Ihnen auch ein Begriff gewesen, die Frau?
Ja, selbstverständlich. Auch wenn ich zu ihr nie Kontakt gehabt habe. Ich bin ja auf Texas fixiert, sie war in Arizona. Aber dadurch, dass ihre Mutter, Renate Janka, schon vor 15 Jahren oder noch länger, ich weiß nicht ganz, wann ich das erste Mal davon gehört habe, also 99 könnte es gewesen sein. Also eigentlich so fast so lange, wie ich mit dem Thema befasst bin, habe ich diesen Fall Debbie Mielke mitgekriegt und mitverfolgt. Ich habe ja eine Sammelwut in der Hinsicht. Mhm. Ich habe zu Hause 4 Regale inzwischen voll, nur mit Materialien zu diesem Thema und dann eben auch Sachen, die im Fernsehen, im Rundfunk gelaufen sind, aufgezeichnet und Zeitungsartikel gesammelt, auch über diesen konkreten Fall. Und ich habe mich, als sie kürzlich jetzt endgültig freigekommen ist, ich habe mich so gefreut für sie. Und ich hoffe auch, es scheint ja so zu sein, dass sie nach Deutschland kommen will. Ja. Und ich hoffe, ich werde ihr irgendwann mal begegnen.
Mhm. Meinen Sie, und da schließt sich eigentlich jetzt der Kreis, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, dass das viel geholfen hat, dass sich so viele Menschen auch für sie eingesetzt haben? Ist das so ein Fall, wo man sagt, Mensch, das war gut, dass so viele sich eingesetzt haben für sie? Das waren ja auch Prominente hier in Deutschland. Uschi Glas beispielsweise.
Ja, richtig. Ich weiß nicht, inwieweit die Unterstützer jetzt viel an dem Juristischen ändern konnten. Da sind vor allen Dingen die Anwälte diejenigen gewesen, die wirklich gekämpft haben für sie. Und das ist ja auch gerade so ein Problem. In dem Todestrakten sitzt ja niemand, der arm ist. Das sind nur niemand, der reich ist, so rum. Sondern nur die armen Leute, die sich keinen Anwalt leisten können und dann einen schlecht bezahlten Pflichtverteidiger kriegen. Das ist ja das Problem. Also ich denke mal, so an der juristischen Seite werden es im Wesentlichen die Anwälte gewesen sein. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viel Unterstützer dann wiederum zum Beispiel geholfen haben, die Anwälte zu bezahlen. Denn selbst wenn die pro bono arbeiten, also für umsonst, also zumindest Auslagen haben die ja halt, Unkosten haben sie ja trotzdem und so. Und mit Sicherheit hat die Unterstützung ihr auch bestimmt geholfen, zu wissen, dass da so viele tausend Leute dann an sie glauben und an sie denken. In der Hinsicht war es mindestens eine Hilfe, auch für sie da. Ja. Hat sie auch so selber geäußert. Ich habe mir sie jetzt gerade kürzlich, als das gewesen ist, halt Interviews dann auch angesehen mit ihr und war toll. Ja. Ich bin so wirklich so froh, dass das für sie geklappt hat.
Ja. Ja, das war's auch schon. Leider sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Gabi Uhl hier bei mir auf der blauen Couch zu Gast. Das war hochspannend, was Sie erzählt haben. Sie haben uns da mitgenommen in eine ganz andere Welt, haben mir auch ein bisschen näher gebracht, auf welche Art und Weise Sie Ihr Ziel verfolgen. Ich kann nur sagen, ich kann das sehr gut verstehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Und wünsche uns beiden, dass wir irgendwann dann mal hören, dass tatsächlich die Todesstrafe endgültig abgeschafft ist. Das wäre schön, aber wahrscheinlich werden wir es leider nicht erleben, oder? Das müssen wir auch sagen.
Kommt jetzt drauf an, wie lange es noch dauert, ja.
Das werden wir noch sehen. Also vielen Dank fürs Kommen. Das war sehr spannend. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.